Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 146. Kirsten Hummerich. Doaching. Eine Frage der Haltung. Das Leben rückwärts verstehen, um es vorwärts entspannt und souverän zu leben. Das ist das Credo der Unternehmerin Kirsten Hummerich. Dabei ist sowohl die innere als auch die äußere Haltung für Kirsten entscheidend. Als Expertin für Selbstwirksamkeit, Haltung und Embodiment hilft sie Menschen, in die maximale Aufrichtung zu kommen. Wir leben in einer sich radikal wandelnden Arbeitswelt und stehen hier vor einer der größten Transformationen. Mit welcher Haltung wollen wir ein neues, agiles, wertschätzendes, gesundes und produktives Miteinander im Berufsalltag realisieren? Wie können Unternehmen ihre Mitarbeitenden dabei unterstützen? Das und mehr erfahren Sie in unserem Experten-Talk.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen wieder beim Gastredner. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, Sie kennen das. Sie sprechen mit Menschen und denken manchmal, was für ein Wischiwaschi. Weißt du, was dir fehlt? Irgendwie eine Haltung. Weder eine äußere Haltung noch eine innere Haltung. Die spüre ich bei dir. Jemand, der das ganz genau erkennen kann und der weiß, worum es geht bei innerer und äußerer Haltung, den habe ich jetzt bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Kirsten Hummerich.
Vielen Dank. Hallo, lieber Udo. Freut mich, dass ich hier sein darf.
Ja, hier habe ich eine wahre Expertin für die Haltung, für die innere und die äußere Haltung. Manchmal denken wir, wenn wir den Begriff Haltung hören, Haltung, das kenne ich vom Tanzen, nicht? Also da ist ja wichtig. Und ich habe mit dir eine Expertin, die sich auch in diesem Bereich auskennt, mit dem Tanz.
Ja, ist richtig. Ich komme aus dem Tanzbereich und ich habe mein Leben lang ganz viel getanzt. Als Kind bin ich mit Ballett eingestiegen, klassischem Ballett. Und das Tänzerische begleitet mich also eigentlich mein ganzes Leben lang. Und ich habe in allen möglichen Tanzbereichen mich ausprobiert und habe schließlich mir eigentlich auch noch gegönnt, weil ich es so gerne wollte und eine große Freude daran hatte, dass ich so eine tanzpädagogische Ausbildung noch gemacht habe. Und ja, von daher kann man sagen, da kenne ich mich ein bisschen aus.
Und an und für sich hast du auch etwas ganz anderes gemacht. Du hast dich mit Gesundheit beschäftigt, mit gesunder Ernährung, bist Diplom-Ökotrophologin. Da werden jetzt manche gezuckt und sagen, oh, das klingt spannend. Also das ist jemand, der sich mit Ernährungswissenschaften beschäftigt. Wie bist du denn dazu gekommen, sag mal?
Ja, es gibt jetzt keinen ganz schönen Weg oder so, sondern tatsächlich hatte ich das in der Schule. Ernährungslehre. Und ich habe mich dafür interessiert. Es war ein gutes Fach für mich. Da habe ich viele Punkte gemacht und es hat mich tatsächlich einfach interessiert. Und ich wollte eigentlich gerne in den kreativen Bereich immer. Ich habe mir vorgestellt, wie so viele, ne, ich mache irgendwas mit Kommunikation, irgendwas mit Design. Und wir waren alle beim Berufsberater damals und der hat gesagt, also Grafikdesign oder visuelle Kommunikation oder Modedesign, da werden Sie nie Geld verdienen. Nie. Was können Sie denn noch? Und sage ich, naja, also im Bereich Ernährung, da habe ich meine meisten Punkte. Sagt der, super. Uni Gießen ist die beste Uni dafür. Da kann man auch zum Sommersemester anfangen. Das war gerade die Zeit eben dahin. Und dann hat sich das tatsächlich ergeben. Ich hatte sofort einen Platz. Ich bin dahin und habe irgendwann auch meine Freude daran gefunden, auch meinen Mann dort gefunden. Das war natürlich auch ein Grund, um das durchzuziehen. Und es lag mir auch einfach. Und deswegen waren es dann die Ernährungswissenschaften, was mir Spaß gemacht hat. Aber, und das wäre vielleicht auch deine nächste Frage, dann bin ich doch in der kreativen Ecke so ein bisschen gelandet, nämlich in der PR-Agentur, wo ich gedacht habe, naja, das ist so ein Mittelweg. Und da wusste ich eben mit meinem Hintergrundwissen, Ernährung, Gesundheit und so weiter, genau für die passenden Kunden, ja, dieses auch zu bedienen dann.
Du hast auch noch eine Zusatzqualifikation in Qualitäts- und Produktmanagement gemacht. Und damit kann man eine ganze Menge machen, gerade mit Unternehmen, denn du hast ja 3 Unternehmen gegründet. Was waren denn das für Unternehmen?
Ja, 3 Unternehmen habe ich tatsächlich auch schon gegründet. Über die Jahre kommt ja so einiges zusammen. Mein erstes Unternehmen, das war 2004, eine GmbH, die ich mitgegründet habe als geschäftsführende Gesellschafterin. Und dieses Unternehmen war im Bereich Marketing, Kommunikation, also eine PR-Agentur. Das habe ich aber wieder verlassen in 2009. Das hat nicht so gut funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe, aus, sagen wir mal, partnerschaftlichen Gründen und habe mich dann sehr bewusst solo selbstständig gemacht mit meiner eigenen PR-Agentur. Die Idee war damals, ich habe meinen Rechner, ich habe mein Telefon und los geht's. Und das hat mir viel Spaß gemacht, da solo selbstständig zu sein, im Homeoffice zu sein, schon ab 2009 sehr viel. Und habe aber dann unterwegs gemerkt, na, ist es das jetzt eigentlich? Ist es das, dass ich den Unternehmen helfe, mehr Umsatz, mehr Absatz zu machen, am Image zu feilen? Ich konnte das zwar, ich kann das auch immer noch, aber es war nicht meine Berufung, glaube ich, oder nicht das, wo mein Herzblut hin wollte, kann man das so sagen? Und so kam dieser Weg dann in Richtung Coachings, Vortragsrednerin zustande, weil ich eben gemerkt habe, ich möchte wirklich mit und an den Menschen arbeiten, möchte die aufrichten. Und mich interessiert eben nicht so sehr die Position, bist du jetzt Geschäftsführer oder bist du in einer leitenden Funktion oder bist du vielleicht der Praktikant, die Praktikantin. Das ist für mich unerheblich, weil ich interessiere mich wirklich für den Menschen und da die innere und äußere Haltung, wie bewege ich mich durchs Leben, mit welcher Souveränität, mit welcher Selbstwirksamkeit. Und deswegen kam mein drittes Unternehmen zustande, Doaching, eine Frage der Haltung, wo ich jetzt wirklich mich sehr, sehr zu Hause fühle und tatsächlich mit großer Leidenschaft darin bewege.
Und da schließt sich ganz zwangsläufig die Frage an für alle Zuhörer und Zuschauer. Doaching, 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 was könnte das sein? Was ist denn das Doaching, sag mal?
Ja, Doaching ist eine Wortkreation aus Dancing und Coaching. Deswegen ist das D aus dem Dancing mit dem Coaching zusammengelaufen und es wurde Doaching daraus, eine Frage der Haltung. Wobei ich in der Zwischenzeit merke, ich muss immer ein bisschen vorsichtig sein, ob ich so über Tanzen reden darf. Weil Tanzen, da gucken die meisten so etwas auf die Uhr und sagen, sehr interessant, aber ich muss jetzt weg. Ne? Nichts für mich, toll für andere, aber nicht für mich. Und festgestellt habe ich, wenn ich über Bewegung spreche, wenn ich sage, warum kann nicht auch das Armheben ein Teil von Tanzen sein? Und lass uns mal ins Körperbewusstsein gehen, in die Bewegung so ein bisschen, dann ist es viel akzeptabler. Also Doaching kommt eben im Ursprung von der Idee vom Tänzerischen und damit meine ich die Haltung und das Körperbewusstsein, sich im wahrsten Sinne des Wortes seines eigenen Körpers bewusst zu sein. Egal auf welcher Bühne des Lebens ich mich gerade bewege.
Und dass diese Kombination sinnvoll ist, das wissen wir seit Tausenden von Jahren. Wir lernen besser, wir können viel mehr die Dinge verinnerlichen, wenn wir uns dabei bewegen, wenn wir in die Emotionen gehen. Das wissen wir schon von Kindern im Kindergarten. Wenn sie ein Lied auswendig lernen und singen dazu, dann bewegen sie sich dazu, ganz anders als die Erwachsenen, die oft stocksteif da sitzen. Und deswegen glaube ich, ist diese Kombination, die du hast, so ideal von Bewegung und in Form von Tanz. Dann hat es auch noch ein bisschen mehr mit Kultur zu tun, finde ich, und dem, was du machst, Coaching. Was sind so deine Themen, gerade innere Haltung und äußere Haltung? Mit wem sprichst du da und wie hilfst du den Menschen?
Also in meinen Coachings muss man so ein bisschen unterscheiden zwischen Einzelcoachings, Team, Gruppencoachings. Wenn ich im Team, in der Gruppe bin, dann habe ich in der Regel ja mehr Zeit. Da macht man das ja nicht nur eine Session oder so lang, sondern man hat so einen Vormittag, einen Nachmittag oder vielleicht einen ganzen Tag oder mehrere Tage. Da kann man sehr viel mehr dann reinpacken. Man hat in der Regel einen größeren Raum und da kann man wunderbar Zeit sich auch nehmen, mal so ein bisschen ins Tänzerische reinzugehen. Und das findet im Einzelcoaching gar nicht so sehr statt. Also ich habe hier meine eigenen Coaching-Räume und da darf man sich jetzt nicht vorstellen, dass wir tanzen. Das tun wir nicht. Sondern wir gehen ins Körperbewusstsein rein, indem man ja sich vielleicht auch mal durchbewegt, indem man mal sich so visualisiert, wer bin ich, wo bin ich, wo ist eigentlich gerade mein Arm, stehe ich eigentlich aufrecht und was kann ich da wahrnehmen und wie kann ich an diesem Bewusstsein arbeiten, wie kann ich meine Haltung verbessern und was macht meine innere Haltung mit meiner äußeren beziehungsweise umgekehrt, was macht eigentlich meine äußere Haltung, wenn ich sie verbessere, mit meiner inneren. Und das ist alles kein Rocket Science, aber das ist etwas, was viel zu sehr vernachlässigt wird. Wenn es nach mir gehen würde, dann würden wir viel früher damit beginnen, dass wir uns selbst bewusst machen und uns klar machen, wie bewege ich mich, wer bin ich im Raum, was für eine Präsenz habe ich eigentlich und wie komme ich auch nonverbal eigentlich rüber. Ich finde, das sollte jedem bewusst sein. Und dabei geht es nicht darum, ta-ta-ta-ta auf die Bühne zu gehen und das übertrieben darzustellen, sondern dass man einfach weiß, das bin ich, bis hierher gehe ich, das sind meine Grenzen und das verkörpere ich. Und wenn mich da vielleicht noch bewusst gerade hinstelle, in eine gute Stimmung versetze, weil ich weiß, habe eine Toolbox, einen Werkzeugkoffer dafür, wie ich da rausgehe, dann habe ich einfach eine souveränere Haltung und das erleichtert mir selbst, durchs Leben zu gehen, bin ich der Meinung.
So profan wie das klingen mag, aber diese Kombination von Bewegung, Geist, Entspannung, Ähnliches ist so wichtig. Denn wir wissen, eins der großen Probleme unserer Zeit bei den Kindern, wenn ich mit Schulleitern spreche, wenn ich mit Sportlehrern spreche, die sagen mir ja, Gottes, wenn die Kinder können ja nicht mal vernünftig rückwärts gehen. Die haben ja gar keine Körperbeherrschung mehr, weil sie nämlich genau das nicht tun, sich bewegen. Das, was wir früher getan haben, ich zumindest früher rumgetobt im Wald, gemacht, getan, das findet heute gar nicht statt. Was da gut trainiert ist, das sind diese Daumen, ne? Dabei man ja da auf der Bildfläche damit rumhat. Aber den Kindern fehlt einfach auch die Bewegung, denn wir haben ja eigentlich einen natürlichen Bewegungsdrang. Wie wichtig ist denn das, auch Kinder da mitzunehmen in diesem Alter?
Ja, unbedingt. Also, wie gesagt, wenn es nach mir gehen würde, würden wir ganz früh damit anfangen und wirklich im Kindergartenalter am besten schon viel mehr auf die Themen Achtsamkeit, sich selbst mal bewusst werden, da in die Bewegung gehen, aber in die bewusste Bewegung und toben unbedingt. Ja, das wird ja dann ab Schule, zack, bitte still sitzen. Ja, bitte übe dich darin, mindestens hier 45 Minuten nacheinander mit einer kurzen Pause still zu sitzen. Und dann hast du da normierte Menschen, die da rauskommen. Und wenn ich denen sage, und ich nehme mich da nicht raus, ne, aber wenn ich denen sagen würde, hier eben so in dem deutschen Kulturkreis, lass uns einfach mal wild drauf lostanzen hier, weil wir haben einen schönen hellen Raum und viel Platz, dann ist das geht nicht, ne? Kann man nicht machen. Wir sind dann gut und lieb, wenn wir still und ordentlich und fein am Tisch sitzen und gut zuhören und uns bitte nicht so viel rumzappeln oder so, das geht nicht, ne? Und deswegen den Kindern da zu vermitteln, ja, bewegen und ja, auch Spaß entwickeln am Körper, wozu der fähig ist und so weiter, ganzen Sportbereich, aber eben auch so ein bisschen im Speziellen, ne? Wer bist du und mach es dir mal bewusst, unbedingt. Wäre ich sofort dabei, hätte ich große Lust zu, das über ganz Deutschland auszurollen, sozusagen als Pflichtfach. Körperbewusstsein, Körpersprache als neues Pflichtfach in der Schule.
Das wäre wirklich cool. Ich merke es immer wieder bei meinen Seminaren und Workshops. Oft ist das, wenn du nicht den Einfluss hast darauf, wie denn die Sitzordnung sein soll, dann ist das immer so frontal, ne? Frontal, und dann sitzen die alle schön brav am Tisch, können sie die Hände da drauflegen. Und ich mache dann doch ganz gerne einen Stuhlkreis. Und zum Beispiel in meinen Kommunikationstrainings, dann stehen wir auch mal auf, wir machen richtig alberne Sachen. Zu Anfang sind die völlig befremdet und sagen, mache ich mich hier zum Affen? Die gucken sich um. Und wenn sie merken, dass andere mitmachen bei der Bewegung, dann ist oft das viel gelöster, man lacht und man fühlt sich einfach besser. Und deswegen glaube ich, ist diese Kombination mit der Bewegung so wichtig, das zu machen. Aber nicht nur Bewegung, du hast ja noch ein weiteres Gebiet und Feld, in dem du dich bewegst. Oft geht es uns Menschen so, dass wir fürchterlich angespannt sind, auch wenn wir uns bewegen, machen und tun. Und irgendwann müssen wir mal zur Ruhe kommen. Eine wunderbare Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen, das ist die Meditation. Das ist auch dein Gebiet, in dem du tätig bist. Wie machst du das? Wie führst du Menschen? Wie bringst du Menschen in die Meditation? Kann man das so einfach erlernen oder nimmt man da sich ein Buch oder wie funktioniert das?
Also grundsätzlich kann die Meditation jeder erlernen. Übung macht die Meisterin, macht den Meister. Und Meditation kann schon was ganz Kleines sein. Wenn ich eine Minute mich auf meine Atmung fokussiere oder mal aus dem Fenster schaue und gucke den Wolken nach, dann ist das schon eine Form von Meditation. Wenn ich merke, ich bin im Flow, wenn ich an was arbeite, was mich begeistert und dann habe ich ganz die Zeit vergessen, ein gutes Gespräch, dann ist das so eine Art von Meditation. Und ansonsten, man schafft natürlich so einen Raum für die Meditation. Idealerweise, ich mache das digital mit Unternehmen morgens als geführte Meditation, dass jeder an seinem Platz, häufig im Homeoffice. Und dann gilt es, einen ruhigen Raum für sich zu finden, wo man erstmal eine Zeit lang ungestört ist. Hier bei mir schaffen wir auch den Raum, weil wir sagen, jetzt kommen wir zur Ruhe, da ist vielleicht noch Musik dabei, ganz entspannte Musik. Und dann geht viel über das Gesprochene, wo ich einfach die Coachie, den Coachie mitnehme in diese geführte Meditation. Da gibt es dann Traumreisen, vielleicht gibt es auch positive Glaubenssätze, wo wir einfach mal so durchgehen, wo wir uns ganz stark auf die Atmung fokussieren, auf den Körper fokussieren, diesen mal bewusst machen. Und im Übrigen mache ich es auch immer, dass ein Teil dieser geführten Meditation zu Beginn Embodiment ist. Embodiment heißt, mach dir bewusst, dass du die Verkörperung deines Lebens bist und das einfach mal, indem du alles jetzt mal an dir durchbewegst, ganz in Ruhe, ganz sanft, ganz sacht. Und man sagst, all das bin ich. Und so kommen wir langsam immer mehr zur Ruhe und dann eben zu dieser geführten Meditation, die mal länger und auch mal kürzer sein kann.
Ja, du verfügst ja über einen breiten Werkzeugkasten. Du hast ja nicht nur eine systemische Coaching-Ausbildung, sondern bewegst dich auch im Bereich NLP, neurolinguistischer Programmierung. Familien- und Organisationsstellen und auch Hypnose und Yoga gehört zu den Werkzeugen, die du in deinem Koffer hast. Ist das richtig?
Ist richtig, ja,
Ja.
korrekt, ja.
Und viele denken bei Hypnose, ich bin ja auch Hypnose-Coach oder mache therapeutische Hypnose, sind da so ein bisschen skeptisch, sagen, oh, Hypnose, nee, das will ich nicht. Wendest du das auch an in deinen Coachings?
Also es heißt ja Hypnose im Coaching. Wir machen jetzt hier nicht, ich lege dich wie ein Brett zwischen zwei Stühle und, ne, also es ist keine Show-Hypnose, sondern es geht darum, auch in tiefere Bewusstseinszustände zu kommen, da mal aus dem Kopf raus, in den Körper rein, einen Zustand zu erreichen, wo ich hinterher denke, wo war ich jetzt eigentlich? Das war ja wie eine Traumreise oder sowas. Es ist sehr angenehm, äußerst positiv, nur auf der positiven Seite. Und ganz wichtig, wir gehen nirgendwo hin, wo kein Coach hin will. Ne? Wenn der sagt, also mir ist gar nicht danach irgendwie Meditation oder jetzt Entspannung, ich bin ganz woanders, ich muss ein Problem gelöst haben, dann machen wir hier keine Hypnose im Coaching. Also das auf jeden Fall. Und das Gleiche gilt, glaube ich, auch für NLP, das neurolinguistische Programmieren. Das ist auch begegnet mir auch Skepsis, weil man sagt, oh, was ist das denn, ja? Und wenn ich dann noch sage, das ist eigentlich Selbstmanipulation im positivsten Sinne. Ah, Manipulation ist erstmal negativ besetzt, aber es gibt ja auch einen positiven Aspekt. Wenn ich mich von hier nach da bringen kann, weil ich meine innere Haltung zu etwas ändere und nutze dafür NLP, nutze dafür die verschiedenen Tools, warum nicht? Ne, das ist ja wieder nur eine Sache, die im Kopf stattfindet, wo ich eine Schublade aufmache, sage Hypnose, oh Gott, schlecht, NLP, schlecht. Und dabei ist eben ganz viel Gutes drin, mit dem man wunderbar arbeiten kann.
Lass uns noch mal ein bisschen auf das Thema Haltung eingehen. Ich glaube, es ist ein großes Problem in vielen Unternehmen heute. Wenn ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern spreche, dann beklagen die sich oft über die Haltung ihrer Mitarbeiter. Und gemeint ist damit ja viel häufiger die innere Haltung als die äußere. Können wir etwas tun, um die innere Haltung zu verbessern? Also ich denke an so Sachen, da sagen mir Unternehmer von Tugenden. Ja. Pünktlichkeit, das kennen die nicht. Zuverlässigkeit, Respekt, Achtung oder ähnliche Dinge. Also das ist das, was viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch als Haltung definieren, als gewünschte Haltung. Und die sagen, da passiert so wenig. Junge Leute, die ich da bekomme, denen ist das alles gleichgültig. Die wollen sich selbst verwirklichen. Können wir da ansetzen? Können wir da etwas tun?
Unbedingt. Das ist auch ganz viel Thema meiner Arbeit. Gar nicht so sehr mit dem von oben reingegebenen Ziel, verbessere jetzt mal die Haltung meiner Mitarbeiter, sondern vielmehr mit dem Ziel, tu selbst was für deine Selbstwirksamkeit. Häufig begegnen mir Menschen, die sagen, ja, was kann ich schon tun? Ich mache halt meine Arbeit, ja, oder ich bin ja nur ein kleines Rad im Getriebe vielleicht oder ein größeres, aber Mensch, ich kriege es gar nicht hin. Und an dieser Haltung kann man sehr wohl arbeiten, dass man eben, egal wie groß, wie klein man sich fühlt oder ist, dass man da sehr wohl daran arbeiten kann mit dem Selbstverständnis, was kann ich bewirken? Warum macht es Sinn, doch Input zu geben, doch mit reinzugehen, doch selbst zu gestalten? Auch mein eigenes Arbeitsumfeld, egal in welcher Position, ob du jetzt der CEO der Welt bist oder die Praktikantin, kannst du immer sagen, okay, was ist meine Idee? Was ist meine Leidenschaft? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Und wie kann ich da für mich auch gestalten? Und das ist entscheidend eben, mit welcher Haltung ich da vorgehe. Und diese Coachings, die manchmal auch im Bereich Resilienz angeordnet sind, wo ich mal sage, es geht, Resilienz bedeutet auch diese souveräne Selbstwirksamkeit. Ich bin nicht ausgeliefert und muss das eben machen, das ist halt mein Job, sondern ich kann immer und jederzeit gestalten. Und ich kann auch jederzeit beginnen zu gestalten. Weil jeder Moment, den wir haben, der liegt sozusagen für uns da bereit und den können wir in die Hand nehmen und sagen, okay, was mache ich jetzt draus? Gehe ich jetzt den Weg oder gehe ich jetzt den Weg? Soll es denn für mich schön werden oder will ich jetzt so weitermachen wie bisher, wenn ich mich womöglich nicht wohlfühle? Und das macht was mit den Menschen, mit der Arbeitshaltung, ja, und auch für die ganze Kultur im Unternehmen, zumindest in dem Wirkkreis. Kultur ist jetzt vielleicht ein großes Wort, aber in dem Wirkkreis des einzelnen Mitarbeiters, im Miteinander, im Team und so weiter, ja, unbedingt.
Und da kann es ja sicherlich helfen, sich gemeinsam zu bewegen. Denn wenn wir uns gemeinsam bewegen, haben wir eine gemeinsame Basis und wir stellen fest, dass wir ohnehin in einer Gruppe tätig sind und dass wir vielleicht gemeinsam Spaß haben können, gemeinsam mehr bewegen können und auch in einem Unternehmen eine ganz andere Position einnehmen können, indem wir mit anderen zusammenarbeiten und miteinander uns bewegen. Jetzt nochmal so zum Schluss eine Frage. Da werden viele fragen, ja, Meditation, das wollte ich auch schon mal machen, finde ich nicht schlecht. Gib doch mal unseren Zuhörern und Zuschauern nochmal die ein oder andere Tipp. Ich weiß, bei dir gibt es ja auf der Webseite geführte Meditation, wo ich also ganz niederschwellig sehr einfach lernen kann, wie es gehen kann. Wie würdest du Menschen empfehlen, die sagen, ich möchte da gerne in dieses Gebiet reinstoßen, da möchte ich gerne was machen. Was kann man da tun?
Ja, also um ein bisschen Selbstwerbung zu machen, ich habe einen YouTube-Kanal, da sind noch viel mehr geführte Meditationen. Ich glaube, das Wichtigste ist der erste Schritt und der Mut, sich mal hinzusetzen und sagen, ich möchte es jetzt machen. Ich gucke mal, was ich da finde im Netz. Und wenn ich schon eingebe, geführte Meditation, vielleicht für Anfänger, für Einsteiger, da werde ich da fündig. Und dann darf man sich auch ganz entspannt mal hinsetzen und gucken, passt mir die Stimme, passt mir das, was ich da sehe, was ich höre, was ich fühle? Erreicht mich das oder erreicht mich das nicht? Es kann sein, dass ich vielleicht bei einer geführten Meditation sage, nee, also das geht gar nicht, das erreicht mich gar nicht. Wenn ich die schon die Stimme höre oder wenn ich den schon atmen höre, das ist gar nichts für mich. Und dann ziehe ich eben weiter. Es gibt ja so Menschen, die sagen, wenn ich eine Sache anfange, dann bringe ich sie zu Ende. Ich lese das Buch auf jeden Fall zu Ende, auch wenn ich es gar nicht gut finde. Nee, das musst du bei der geführten Meditation, brauchst du es nicht machen. Hab den Mut, wieder weiterzuziehen und das Richtige da für dich zu finden. Und sich wirklich darauf einzulassen, auch mal nicht gleich verzagen, wenn es nicht gut klappt, wenn man sagt, oh, ich bin überhaupt nicht aus meinen Gedanken rausgekommen. Vielmehr zu sagen, okay, es ist okay, Übung macht den Meister, macht die Meisterin und dann führe ich mich langsam und ganz entspannt wieder hierher zurück und versuche es wieder. Wenn meine Gedanken wieder abgleiten, okay, kein Problem. Ja, da muss nicht gleich der super, super Yogi rauskommen, der 1,5 Stunden auf dem Nagelbrett sitzt. Überhaupt nicht, sondern ganz entspannt, tu dir selbst gut und so wie du es tust, so ist es gut und so bist du genug. Und so fühl in dich rein, tut es mir gut, dann mache ich es weiter, tut es mir nicht gut, dann höre ich auf oder suche mir was Neues.
Tu dir gut, starte einfach mit einfachen Dingen und wenn du merkst, das ist nichts für dich, dann ziehe weiter. Sehr toll. Ich danke dir, liebe Kirsten, für deine inspirierenden Gedanken. Ich glaube, wir haben eine ganze Menge mitnehmen können von unserem Talk.
Vielen Dank, lieber Udo, und alles Gute für dich.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Sie brauchen einen echten Mutmacher und erfahrenen Business Coach, der mithilft, Ihr Unternehmen sicher und wirksam nach vorne zu bringen? Und das auch in Krisenzeiten? Dann schreiben Sie jetzt an Udo Gast. Aktuell gibt es noch einen freien Platz. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.